Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Jeha, fein. Also zumindest das hat geklappt. Der Knopf hat noch funktioniert. Du hast doch auch was gehört eben, oder Karin?
Ich habe auch was gehört. Hallo lieber Christian übrigens, genau. Lass uns doch mal offiziell begrüßen.
Und hallo liebe Hörer, diesmal komplett live hat der literarische Salon geöffnet und wir werden hier wahrscheinlich wieder aus dem Lachen oder wie auch immer nicht rauskommen, weil das ist für uns ja jetzt auch mal wieder so eine kleine Ausnahmesituation. Aber mit Ausnahmesituationen sind wir ja momentan relativ gut ausgestattet und daher eher in Übung, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Und ich habe in einem anderen Podcast, nämlich in dem Rote Bar Podcast, in dem es nämlich auch eine Ausnahmesituations-Sonderfolge gegeben hat, weil der Podcast ja eigentlich schon tot ist, aber gelernt, da haben sie gesagt, sie sind die einzige Bar, die derzeit geöffnet hat, die Rote Bar nämlich. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ohne dass ich es natürlich offiziell sagen konnte, weil in einem Podcast kann man ja nichts sagen als Hörer, aber ich sage es halt dann jetzt. Wir als Salon sind ja schließlich auch sozusagen im Ausschankgewerbe tätig.
So sieht das nämlich aus.
Wir haben auch geöffnet und zwar immer.
Irgendwie
nicht
schon.
Das Rote Bar.
Ja, genau. In your face.
Also, liebe Leute, wir sind gestellt in Ausnahmesituationen aller Art und haben geöffnet für euch und für uns. Und also ich muss leider zugeben, das einzige Getränk, das im Moment vor mir steht, ist allerdings nur eine Flasche Rhönsprudel Naturell. Noch nicht
Richtig.
Mal Kohlensäure ist drin. Es ist also.
Ich könnte jetzt mein Augenbefeuchtungsspray trinken, weil ich habe den Rest unten vergessen. Nun gut.
Aber vielleicht ist das ja auch so ein Lubrication-Dings da, dass die Stimme so besonders geschmeidig dann rüberkommt, wenn du deine Stimmbänder noch befeuchtest. Naja, egal, lassen wir das.
Ich glaube, das wollt ihr nicht hören.
Wie geht's dir in der Corona-Quarantäne?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich zähle mich zu den wahrscheinlich wenigen damit doch ziemlich glücklich, kann man jetzt, also irgendwie zumeist positiv bedachten Menschen, weil wir machen hier tatsächlich oh Gott, ja, entschuldige, mir wurde gerade Wasser angeliefert. Vielen herzlichen Dank. Deswegen war ich eben ein wenig überrascht. Nee, also wir arbeiten momentan beide von zu Hause. Wir haben ja das Glück, dass wir hier so eine Maisonette-Wohnung haben. Dadurch haben wir die eine Etage zu meiner und die andere zu ihrer gemacht. Und das läuft gut. Ich musste heute tatsächlich, weil wir im eigentlichen Büro immer, da soll immer mindestens eine wirkliche Person da sein. Deswegen war ich heute mal dran und musste dadurch in die Firma fahren. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich arbeite lieber hier und ich schaffe auch hier mehr. Weil irgendwie, ja, es funktioniert eigentlich besser. Insofern in Verbindung damit, dass auch unsere Wohnung ja so günstig gelegen ist, dass wir sogar bei einer wirklichen Quarantäne noch vors Haus treten dürften, denn auf unseren eigenen Balkon, der komplett isoliert liegt und eben auch noch der oberste ist, da dürften wir ja sogar. Wenn die komplette Ausgangssperre käme und daher kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht meckern.
Ja, es klingt gut. Also mir geht's ganz ähnlich. Ich also ich meine, für mich ist einfach Business as usual, muss ich wirklich sagen. Es fühlt sich, also wenn ich jetzt mal so diese ganzen Nachrichtenseiten da ausblende, die natürlich bei mir auch offen sind und ich natürlich auf Facebook und auch so im privaten Umfeld, wenn man mit den Menschen spricht, natürlich alles mitkriege und ich bin ja nicht blind und blöd und taub. Aber also könnte ich, würde ich das alles ausblenden, wäre es für mich überhaupt kein Unterschied zu sonst. Ich sitze ja sowieso den ganzen Tag in der Regel zu Hause und einem normalen Tag gehe ich höchstens mal, also ich gehe ja schon immer raus, aber das mache ich jetzt auch, weil ich dann mit dem Hund rausgehe oder weil ich mal eben schnell zum Einkaufen gehe oder sowas. Das mache ich halt jetzt einfach alles auch noch. Also gut, jetzt mit schnell einkaufen, ja, da geht man halt jetzt mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist noch nicht mal besonders mulmig, das Gefühl. Also es, ich gehe halt einkaufen, wenn ich muss. Punkt.
Ja, es ist irgendwie komisch, aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich habe vorhin bei Facebook von Leander Wattig einen netten Post gesehen. Da stand dann, das war auch so ein Meme irgendwie, der Moment, wenn du als Freelancer begreifst, dass deine übliche Arbeitssituation Quarantäne genannt wird.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. War ich jetzt jahrelang schon irgendwie im Ausnahmezustands-Bootcamp oder sowas? Offensichtlich. Also ich bin, es ist total toll, wenn man sich ausnahmsweise mal zur Elite fühlen kann, weil man eben entspannt ist im Homeoffice. Ich, also jetzt mal, wie gesagt, all von diesen ganzen schrecklichen Umständen, die es gibt und die uns alle dazu jetzt nötigen, dass wir im Homeoffice sind, will ich jetzt mal gar nicht reden, weil Richtig. Das ist ja, steht ja völlig außer Frage, dass das ganz entsetzlich ist. Aber ich kriege jetzt schon mit, wie viele Freunde und Bekannte jetzt schon nach irgendwie wenigen Tagen Homeoffice total am Zahnfleisch gehen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Und das sind Leute, die zum Teil immer zu mir gesagt haben, ach, ich beneide dich so, du hast es ja so schön, du kannst immer zu Hause sein und da. Oder auch andere, die gesagt haben, oh Gott, ich könnte das nie, das ist ja schrecklich und wie kriegt man dann überhaupt was geregelt? Und also beide Fraktionen sind jetzt völlig mit den Nerven runter, weil sie es halt einfach tatsächlich nicht gewöhnt sind. Und ja, ich meine, keine Ahnung. Also man braucht vielleicht da etwas mehr Selbstdisziplin oder ich weiß es nicht. Ich bin es einfach gewohnt und bei mir ist alles gut.
Ja.
Soweit.
Ja, tatsächlich. Also ich sehe das auch so, dass das das ist eine Sache, durch die müssen wir durch. Ich meine, ich habe es ja auch in meinem Facebook-Titelbild so geschrieben und genau so meine ich es auch. Mein Vater musste damals im Krieg auf andere Menschen schießen. Ja. Meine Mutter ist im Krieg aus ihrer Heimat vertrieben worden und musste flüchten. Und ich muss in dieser Krise, wenn wir sie so nennen wollen, einfach nur zu Hause mit dem Arsch bleiben. Das kriege ich
hin. Ja. Ja, klar. Also ich glaube, dass wir jetzt auch, also du und ich, noch in relativ privilegierten Situationen einfach sind.
Ja.
Wir sind jetzt nicht irgendwie auf 50 Quadratmeter mit drei Kleinkindern da.
Das ist wirklich heftig, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Und oder Schulkindern oder Pubertieren oder sowas, das glaube ich, also da kriege ich jetzt eben auch ganz viel so aus dem Freundeskreis mit. Das ist einfach, glaube ich, wirklich die absolute Vorstufe zur Hölle oder vielleicht ist es schon die wahre Hölle, ich weiß es nicht. Da bin ich auch also voller Mitgefühl oder ich sehe es natürlich auch viele andere Freunde, die im Einzelhandel tätig sind und sowas, die einfach wirklich jetzt scheiße Angst um ihre Jobs haben, ja, oder um ihre Geschäfte. Das ist einfach wirklich eine ganz krasse Sache jetzt. Also ich will das jetzt alles überhaupt nicht kleinreden. Ich bin nur froh und dankbar, dass ich persönlich in der glücklichen Situation bin, dass es meinen Alltag nicht sonderlich einschränkt und einfach, weil ich offensichtlich sowieso immer einen sehr eingeschränkten Alltag habe. Ist irgendwie auch traurig, wenn man es mal so betrachtet. Aber also mir geht's eigentlich vergleichsweise gut mit allem.
Ja.
Bin ich auch froh.
Richtig, also ich kann momentan echt auch nicht besser klagen. Ja, und ich hoffe letztendlich, dass es dass wir letztendlich, so wie der Herr Hawks es ja mal geschrieben hat, für den Fall, dass ihr, liebe Hörer, davon noch nichts gehört habe, von diesem Artikel, den der Zukunftsforscher, ich weiß jetzt nicht, wie er mit dem Vornamen heißt, aber unter hawks.de oder hawks.at,
com. Da ich kann den, ich kann das ja dann, genau. Also falls wir diese Sendung
das live verlinken.
Stellen, machen wir es in die Shownotes rein. Ja, wir machen das auch. Also das wird dann in den Shownotes kommen.
Richtig,
ja,
weil ich hoffe, dass es uns genauso gehen wird, dass wir am Ende dieser ganzen Geschichte zurückblicken und sagen, wow, what a ride, aber wir haben es geschafft.
Ja. Ja. Ja, also ich hoffe das auch. Ja, und ich freue mich auch, wenn wir dann irgendwann mal wieder über andere Dinge reden können, als über Covid-19, Corona, irgendwelche Todesraten oder Quoten, Letalitätsquotienten und so ein Kram. Mhm. Ja, das ist schon alles sehr scary. Oder ich meine alleine, also wenn man dann so die aktuellen Nachrichten sich wieder anguckt, also was hier ein Donald Trump da wieder so alles vom Stapel lässt, ist ja egal, können ja so ein paar Alte sterben, dann die Hauptsache die Wirtschaft läuft wieder so bottomline-mäßig.
Ja.
Gut.
Ohne Worte.
Ohne Worte. Sag mal, wir wollen ja jetzt mal hier, wir testen ja jetzt mal so unseren Livestream und ich weiß nicht, ob überhaupt jemand zuhört. Wir haben es auch nicht offiziell gemacht. Also wir haben es exakt, wir haben es so mitteloffiziell gemacht, aber auf unserer Facebook-Seite ist ja sowieso relativ wenig los. Insofern hören jetzt überhaupt nur, wenn überhaupt ganz paar versprengte
Gestalten mit. Ein bis zwei so.
Genau. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Generalprobe für, wenn wir das jetzt dann mal ein bisschen offizieller machen und dann vielleicht auch mit Gästen mal demnächst, dass wir dann über lustige Sachen reden. Und da ihr, die es jetzt wahrscheinlich nicht live hört, sondern dann aus der Konserve ab dem nächsten Saloon-Dienstag, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, uns gerne mal eine Mail schreiben oder auf Social Media kommentieren, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, mit wem wir uns denn mal unterhalten könnten oder worüber wir denn mal reden könnten oder was wir so in so einem Livestream denn noch so machen, treiben könnten. Das wäre doch vielleicht auch mal eine schöne Idee, oder?
Mit dem Treiben wäre ich vorsichtig.
Naja, das ist ja auch nur...
Ja, wir haben jetzt eh sowieso dran zu stehen, also macht nichts. Explicit Content ist ja hier sowieso immer mal wieder. Ja, zumindest
aber nur,
weil ich puritanischen Amis.
Weil ich immer nur so plakative Wortwahl nutze, oder? Das ist doch der Grund.
Tja, Mensch. Ist halt so. Ne?
Ja. Und dann, vielleicht sollen wir das mal unseren Hörern auch erzählen, dass wir eigentlich super vorbereitet waren für Episode 18 und das ist ja jetzt ja auch Episode 18. Mhm. Allerdings, wie sich 3 Minuten vor Start der Aufnahme herausstellte, waren wir auf unterschiedliche Sachen vorbereitet. Wir haben nämlich einen Redaktionsplan, da sind gewisse Dinge schriftlich fixiert und da stand für heute oder für Episode 18 stand, glaube ich, unter der Überschrift Himmel und Hölle.
So sieht das nämlich aus.
Werden wir uns, wenn wir uns dann mal diesem Thema widmen, über himmlische und höllische Geschichten auseinandersetzen und darüber reden. Und das Problem war nur, dass ich gedacht habe, dass wir das irgendwie verschoben haben. Und ich war dagegen auf ein anderes Thema vorbereitet.
Über das wir auch gesprochen haben, da hast du durchaus recht.
Über das wir vor ein paar Tagen erst gesprochen haben, als wir nämlich darüber gesprochen haben, dass wir Episode 18 so als Livestream-Test machen könnten. Und ich dann vorgeschlagen habe, wir könnten ja über erbauliche Literatur reden, also Bücher, die uns jetzt über die schwere Zeit hinweg helfen. Ja,
genau.
So ganz individuell.
Und das machen wir jetzt auch einfach.
1A vorbereitet. Das machen wir. Du kannst es aus der Lameng. Also einfach so.
Also wir hatten uns ja auf bestimmte Sachen geeinigt und da ich diese beiden Bücher, die nicht meine sind, gerade erst gelesen habe, denke ich mal, kriege ich noch halbwegs gut hin, was ich darüber zu sagen hätte.
Ja, großartig. Dann willst du direkt mal loslegen mit deinem ersten Erbaulichkeitstipp oder soll ich?
Ach, mach du mal. Ausnahmsweise.
Mach ich mal. Genau. Also mein erster Erbaulichkeitstipp ist, und da werdet ihr euch sicherlich sehr wundern, ist ein Krimi. Also jetzt bin ich ja nicht so die Krimi-Tante normalerweise oder schon lange nicht mehr. Ich habe früher sehr viele und sehr gerne Krimis gelesen, aber so in den letzten Jahren weniger. Aber mir ist kürzlich ein Krimi angedacht worden, der da heißt heißt Achtsam Morden. Mhm. Von Carsten Dusse. Und dann dachte ich mir noch, naja, ich und ein Krimi, aber naja, ich habe ihn halt geschenkt bekommen und ich hatte so das Gefühl, ich sollte ihn lesen. Und dann habe ich das getan und also ich habe ihn wirklich, das war vor 2 Wochen, habe ich ihn an einem Wochenende durchgesuchtet. Wirklich, ich saß auf dem Sofa und habe wie bekloppt gelesen und es ist einfach eine so wahnsinnig witzige, also es ist auch wirklich eine total brutale Geschichte und das ist wirklich sehr blutig und schon auch ziemlich krass. Aber Story ist die, also der Protagonist ist Björn Diemel. Björn Diemel ist ein erfolgreicher, wenn auch ziemlich gestresster Anwalt und er wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, damit er irgendwie seine Work-Life-Balance wieder etwas besser in den Griff bekommt. Und da hat er natürlich, der Björn, überhaupt keinen Bock drauf, ja, weil Achtsamkeit hat er keine Zeit für und braucht er nicht.
Ups.
Und
du warst gerade kurz weg,
Frau,
aber mach weiter.
Ich war kurz weg, oh mein Gott. Ich bin aber wieder da. Ich höre mich auch immer noch im Echo,
ja,
aber das
alles
macht
schick.
Nichts. Ich rede einfach weiter. Björn macht dann dieses Achtsamkeitsseminar, damit seine Frau ihm die gemeinsame Tochter Emily nicht wegnehmen kann und hin und her. Und er geht dann hin und stellt fest, das ist ja total cool. Also er lernt da wirklich sehr, sehr viel. Und wird einfach immer gelassener so im Alltag und in seinem Job und man muss dazu sagen, sein einziger Klient ist so ein Großkrimineller, das ist Dragan, irgendwie so ein Mafia-Boss.
Wolltest du, Olle?
Und ja genau, und das ist aber wirklich so Hardcore-mäßig und ehe er sich's versieht, also es dauert glaube ich eine Woche und er mordet dann eben auch sehr achtsam, ja, also Dragan ist sein erstes Opfer.
Ach, guck mal.
Es ist auch wirklich, das ist
dumm
jetzt
gelaufen.
Kein Spoiler, es ist dumm gelaufen. Weil es steht ja schon auch im Klappentext dann, also am Schluss, denn als sein Mandant, ein brutaler Großkrimineller, ihm ernstliche Probleme bereitet, bringt er ihn einfach um, nach allen Regeln der Achtsamkeit. Und es ist, das ist wirklich so krass. Also es ist wirklich, ich saß da, habe das gelesen, ich habe zum Teil wirklich Tränen gelacht und dann war ich wieder einige Momente komplett fassungslos. Aber dieser trockene Humor und es ist großartig. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel über Achtsamkeit gelernt. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch in dieser Corona-Krise so total gechillt und entspannt. Ich habe noch niemanden getötet, aber ich habe es auch nicht vor. Bitte gleich, also möchte ich hinzufügen. Aber wenn, wüsste ich wie. Ne? Und voller Liebe und Achtsamkeit würde ich es dann machen. Also falls ihr euch mit irgendwelchen Gedanken herumtreibt, falls der Ehemann oder die Ehefrau oder Partnerin, Partner euch in den Wahnsinn treiben und ihr keinen Ausweg mehr wisst, dann lest dieses Buch und ja.
Vielleicht genau. Seid ihr hinterher wieder entspannt oder ihr habt dann zumindest die Möglichkeit zu wissen, wie man das achtsam macht.
Genau, ich werde übrigens nicht sagen, wie es ausgeht, ob der Björn, ob er damit durchkommt oder nicht. Ja, also das werde ich jetzt nicht spoilern.
Das macht schon Sinn.
Das macht Sinn, aber ein großartiges Buch, es hat mich wirklich fantastisch unterhalten. Ich habe irre viel gelernt, es hat mich total entspannt und das ist mein Nummer 1 Tipp hier, Wellness-Lektüre in der Corona-Krise, ein Krimi.
Coole Sache. Dann bin ich jetzt dran, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also,
wenn du willst.
Okay, damit wir jetzt nicht ganz den krassen Wechsel machen, werde ich mal die Nummer 1, die Nummer 2 zu 1 machen. Ich habe den nämlich als zweiten jetzt gelesen von diesen beiden Romanen. Und es ist auch ein zweiter Teil. Witzigerweise hat mich das aber gar nicht großartig gestört. Es nennt sich, warte mal, jetzt muss ich hier gerade nochmal gucken, auf jeden Fall 00 Sexy und ist von der lieben Kai Noah geschrieben. Mhm. Und jetzt muss ich hier bloß gerade mal ganz kurz nochmal gucken, gibt es da auch noch, genau, Agentin 00 Sexy. Und zwar der zweite Teil davon, der jetzt gerade kürzlich erschienen ist. Und wie ich schon sagte, zweiter Teil ist natürlich so, dass man an bestimmten Punkten auch erstmal mit bestimmter Information ausgestattet werden muss. Aber das kriegst du ganz gut nebenbei hin, sodass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, so im Blindflug unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite macht es, denke ich mal, das, was sie so da schreibt, durchaus auch Lust darauf, sich den ersten Teil auch noch reinzuziehen. Ja, also worum geht es? Es geht um eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Tanzlehrerin ist, aber auf jeden Fall, sie, die Protagonistin lebt fürs Tanzen und das merkt man auch so richtig, weil das hat also Kai wunderbar hingekriegt, dass sie dieses Gefühl, was jemand, der mit dem Tanzen wirklich verbunden ist, dabei empfindet, das hat sie wunderbar beschrieben, umgesetzt, sodass ich, na gut, ich habe auch immer früher mal was mit dem Tanzen zu tun gehabt, deswegen konnte ich vieles sehr gut nachvollziehen, auch wenn sie, Gott, wie heißt sie eigentlich? Ich habe mir jetzt den Lisa, glaube ich, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, also wir schreiben es in die Shownotes, es ist jetzt gerade vorbei, die Geschichte, und oft ist es so, dass dann für mich als allererstes mal sämtliche Sachen entfernt werden, damit der Schmerz des Abschieds nicht so groß ist, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Protagonistin wirklich heißt. Okay, aber auf jeden Fall, sie ist eine schon eine ganz coole Socke, finde ich. Bisschen verpeilt, und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass die Autorin quasi sie auch mit mehreren inneren Stimmen versehen hat, nämlich Kopf, Herz und Bauch, die sich dann gerne mal innerlich auch streiten. Und ich habe also als Leser in dem Moment ja wahrnehmender dieses Zwiegesprächs immer gerne mal geschmunzelt. Und deswegen ist das eigentlich, finde ich, so eine prima Lektüre für jetzt so eine etwas blöde Situation, weil doch, ist also wirklich witzig geschrieben, intelligent geschrieben, finde ich, auch mit viel Wortwitz, was ich ja sowieso immer extrem mag. Und was ich auch ziemlich cool finde eben, dass sie dieses Thema, also was jetzt nichts mit der Story an sich zu tun hat, aber trotzdem so durchgehalten hat, was in diesem Fall das Tanzen ist. Also es geht von dahin, dass sie wirklich jedes Kapitel mit einem anderen Tanz benannt hat. Also weiß nicht, Pas de Deux, Tango, weiß ich, oder Paso Doble oder so in der Richtung. Und das dann eben auch immer so ein kleines bisschen die Stimmung in dem Kapitel widerspiegelt. Also deswegen schon alleine super, hat mir sehr gefallen. Gut, worum geht's? Also die Protagonistin hat innerhalb des ersten Teils eigentlich arbeitet sie im Marketingbereich einer Firma, die wohl so als Softwarebude eine ziemlich coole bis beängstigende Software geschaffen hat, mit der man nämlich, wie soll man sagen, also so Gedanken kontrollieren kann oder auswerten kann oder so in der Richtung. Und natürlich ist es letztendlich so, dass diese Software diverse Begehrlichkeiten weckt. Und in dem ersten Teil dachten sie alle schon, dass sie das irgendwie jetzt letztendlich geschafft hätten, den bösen Buben da irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Aber nun ist es so, dass also der Chef dieser Firma, der sich im ersten Teil quasi mit der Protagonistin so weit zusammengetan hat, dass die beiden schon ziemlich der Meinung sind, dass sie die the one for each other sind, sozusagen. Mhm. Aber es kommt immer nicht dazu, dass sie sich mal ernsthaft irgendwie auch alleine miteinander befinden. Und deswegen ist sie auch immer sehr unsicher, was nun also ihrer beider Zukunft irgendwie so angeht. Und der wird nun ganz am Anfang dieser zweiten Geschichte ja, auf einer Geschäftsreise entführt. Und nun kommen da so ein paar, auch schon aus dem ersten Teil grundsätzlich bekannte Geheimagenten, die sich eben da schon mit dieser Software beschäftigt hatten, ins Spiel und überreden also jetzt die Protagonistin sich, weil sie ja eben Tänzerin ist, als Tänzerin zu verdingen bei dem Menschen, wo der verschollen ist. Und es geht nun also nach Saudi-Arabien. Und leider klappen so diverse Pläne, die sie sich so in irgendeiner Form erstmal selber überlegt hatte, aber auch die sich andere überlegt hatten, irgendwie so gar nicht. Und dann ist sie plötzlich mehr oder weniger kaserniert in einem Harem zusammen mit anderen, die ernsthaft, aber eher dem horizontalen Gewerbe angehören. Mitten in der Wüste, und zwar bei einem Angehörigen der saudischen Königsfamilie irgendwie. Und ist jetzt auf Gedeih und Verderb da natürlich irgendwie dieser Situation ausgeliefert. Und sie weiß, dass ihr Liebster oder hoffentlich Liebster da irgendwo gefangen gehalten wird. Und sie soll nun durch ihre Tarnung der Tanzlehrerin irgendwie versuchen, was rauszukriegen darüber. Und hat da also auch ein paar sehr unorthodoxe Methoden. Und ich, ja, also viel mehr will ich jetzt auch gar nicht darüber sagen. Es ist eine sehr kurzweilige Geschichte, die auch gar nicht mal so kurz ist. Ich würde jetzt mal sagen, also so 250 bis 300 Seiten sind es locker. Jetzt Taschenbuch und dementsprechend da ist, also da wird auch durchaus Geschichte geboten und also ist natürlich leichte Muse, aber ich find's schön, ist eine schöne Unterhaltung und dementsprechend wird das Ganze auch in meinem demnächst erscheinenden Roman als Lesetipp erscheinen. Da könnte man dann, wenn man so lange warten möchte, muss man ja aber nicht, könnte man dann sonst auch nochmal in den Klappentext oder was auch immer reinlesen. Aber das kriegen wir vielleicht auch hin, dass wir einfach mal einen Link in die Shownotes packen.
Wir packen das in die Shownotes.
Genau.
Jo. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, während du so ausschweifend erzählt hast, die Protagonistin heißt tatsächlich Lisa. Da hatte ich dein Gedächtnis nicht getrübt und ihr Liebster ist Tom.
Ja, genau. Ich wusste das. Und weißt du, was der Witz ist? Meine Tochter heißt Lisa und ihr Freund heißt Tom. Nun gut.
Ja, aber sie sind hoffentlich nicht in Saudi-Arabien, sondern
eindeutig nicht. Eindeutig nicht.
Sehr gut. Ich habe den ersten Teil, das fiel mir dann nämlich auch gerade jetzt ein, dass ich den ersten Teil von dieser von 00 Sexy irgendwie auch habe. Auf meinem Kindle vor schon. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich ihn schon gelesen habe, aber falls nicht, werde ich das nachholen. Also ich weiß, dass ich, also hier Amazon hat mir gesagt, habe ich schon gekauft. Insofern,
ja, Mensch.
Ja, dann stimmt's wohl auch.
So sieht das aus.
So sieht das aus. Ja, das ist ja schon sehr schön. Was ganz witzig ist mit diesen Kapiteltiteln, also da stehe ich ja sowieso total drauf, also nach irgendwie Kapitelnamen grundsätzlich oder auch wenn ein Kapitel auch noch ein Motto hat, das mit den Tänzen finde ich ja ganz großartig. Das ist übrigens bei Achtsamen Morden ähnlich. Da ist vor jedem Kapitel eben so ein kleines Achtsamkeitsmotto. Das ist auch, und das ist auch alles so ein bisschen fake, weil da ist also der Achtsamkeitscoach von unserem Helden Björn, heißt nämlich Joschka Breitner, der ist natürlich auch fiktiv. Und er hat irgendwie das fiktive Buch Entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte gespielt. Das ist so geil schon. Und diese Tipps sind halt einfach auch so wahnsinnig großartig und ist tatsächlich so gut umsetzbar. Ja?
Okay.
Also zum Beispiel Kapitel 10 heißt Glück. Glück wird nicht verliehen. Die Quelle des Glücks ist in uns selbst. Deswegen müssen wir uns gar nicht anstrengen, Glück außerhalb von uns zu suchen. Blödsinn, wir müssen uns gar nicht. Siehst du, ich habe die falsche Brille auf, ich kann gar nicht richtig lesen. Also nochmal von vorne. Glück wird nicht verliehen. Punkt. Die Quelle des Glücks ist in uns selbst. Deswegen müssen wir uns gar nicht anstrengen, Glück außerhalb von uns zu suchen. Wir können es nur in uns selbst finden.
Aha. Du wirst lachen, bei uns auf der Couch liegt ein Kissen, da steht der Spruch drauf: Happiness is not a destination, it's a way of life.
So ist es. Ja, großartig. Also haben wir schon zwei wunderbare Eskapismus-Methoden für die aktuelle Corona-Krise in schriftlicher Form. Und jetzt habe ich auch noch ein besonderes Goodie. Also mein, was ich tatsächlich gerade jetzt auch im Moment lese, ist eine Buchreihe. Und zwar, ich bin sogar auf einen Klassiker eingestiegen. Ja? Also einen Jugendklassiker, einen kanadischen, nämlich von Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables. Also kennen sicherlich ganz viele jetzt auch als Netflix-Serie, da heißt es Anne with an E ich glaube, gibt schon irgendwie ein halbes Dutzend Fernsehserien und Filme und Zeichentrick und hast du nicht gesehen, über diese kleine Anne, über das Waisenmädchen Anne, die als Elfjährige adoptiert wird und dann zu einem Geschwisterpaar, zu einem Angejahrten, nämlich Marilla und Matthew Cuthbert, auf eine kanadische Insel, auf Prince Edward Island kommt und dann auf deren Farm Green Gables aufwächst und und sich zu einem sehr glücklichen Menschen dann herauswächst. Und also diese Anne ist wirklich total hinreißend. Die ist, wie gesagt, ein elfjähriges Mädchen, Waisenkind und hat aber ganz große Pläne und also auch eine unfassbar große Sprache. Ja, also sie ist wirklich, hat einen Wortschatz. Ich lese das auf Englisch und muss, ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr gut und relativ fließend im Englischen, aber da muss ich wirklich ständig nachgucken, was diese Wörter heißen. Das ist halt ein bisschen alte Sprache und dann eben auch wirklich unglaublich blumig und toll und fantasievoll. Und was ich an der Anne eben so mag, ist tatsächlich ihre Fantasie und also wirklich ihre überbordende Fantasie, möchte ich fast sagen. Dass sie, wenn sie durch den Wald spazieren geht, dass sie sich dann irgendwie schon Gruselgeschichten ausdenkt. Und wenn sie den blühenden Apfelbaum sieht, dann denkt sie sich da was aus. Und also sie ist also wirklich wahnsinnig kreativ und wahnsinnig witzig und auch wahnsinnig wortwitzig und sicherlich unfassbar anstrengend, wenn man,
ein sogenanntes aufgewecktes Kind, ja.
Ein sehr aufgewecktes Kind. Ja, und es sind irgendwie, ich weiß es nicht, 6 oder 8 Bände über Anne und ich habe dann tatsächlich noch so ein paar alte, ziemlich zerlesene Taschenbuchausgaben, die ich früher gelesen hatte und es hat mich dann erstaunt, dass die wirklich so mitgenommen sind. Die habe ich offensichtlich schon vor Jahren auch auf Englisch und voller Leidenschaft gelesen. Ich habe es mir jetzt noch als E-Book geholt, die Gesamtausgabe für praktisch gar kein Geld, was wirklich lächerlich ist. Aber gut, das Buch ist einfach schon von 1908. Das ist jetzt halt alles schon echt, lang her. Aber es ist wirklich, es ist total empfehlenswert. Es ist wunderbar. Man kann sich nach Kanada träumen auf diese zauberhafte Insel mit diesen großartigen Menschen. Und was ich wirklich mag, im Gegensatz, ich habe ja kürzlich auch mal erwähnt, dass ich dann mir diese Pookie-Bücher nochmal reingezogen habe.
Stimmt.
Erinnerst du dich? Ja, das war so ein bisschen traumatisiert, also irgendwie witzig, aber irgendwie auch so ein bisschen, also das war ja so diese quasi Nazi-Kinderbücher. Ja, also wirklich ganz schlimm, das war mir ja früher nicht so bewusst. Und da ist jetzt, also hier Anne of Green Gables und das ist ja sogar noch ein bisschen früher und steht wirklich unter gar keinem Verdacht, irgendwie reaktionäres Gedankengut verteilen zu wollen. Es ist sogar zum Teil wirklich wahnsinnig modern, mit einem ganz modernen Frauenbild, weil Anne sagt nämlich, ja, also wieso, Mädchen müssen die gleiche Chance auf Bildung haben und also sie ist jetzt eben nicht so in diesem Ideal verhaftet, wie viele ihrer Freundinnen dann auch in dem Ort, dass man eigentlich unbedingt heiraten muss, weil man ohne einen Ehemann nichts wert ist und solche Sachen. Also Anne ist so ein unabhängiger Freigeist und sie geht dann auch aufs College und ist wirklich ein ganz, ganz tolles, also sind tolle Bücher, unbedingte Leseempfehlung. Ich liebe es sehr, gibt es mit Sicherheit auch auf Deutsch, aber wenn man ein bisschen Spaß hat am Englischen, sollte man es auf Englisch lesen, weil dann hat man nämlich noch gleichzeitig den Effekt, dass man einfach auch noch irre viel lernt und wir haben ja jetzt Zeit in der Corona-Krise. Also man kann ja jetzt auch ein bisschen was für seinen intellektuellen Horizont mal tun, oder?
Ja, ich bin sowieso also früher auch immer hingegangen und habe mir selber gesagt, also mindestens einmal im Jahr muss ich ein halbwegs gescheites Buch, also was jetzt nicht vollkommen flach ist, auf Englisch lesen, um einfach in diesen Formulierungen, ja, in diesem Everyday English irgendwie auch so ein bisschen drin zu bleiben. Gut, da haben mir natürlich auch die Harry Potter Dinger über Jahre immer Futter geliefert, weil ich auch die Sprache, auch wenn sie manchmal so ein bisschen aus der Wirklichkeit gefallen ist, ja auch immer wunderbar finde. Und da sind aber ja dann auch wieder eben so teilweise genau solche umgangssprachlichen Formulierungen drin, die du teilweise, also zumindest in früheren Wörterbüchern ja überhaupt nicht mehr findest. Da kannst du hoffen, dass Leo dazu irgendwas zu sagen hat oder weiß ich nicht. Jetzt bin ich ja letztens übrigens auf ein ziemlich cooles Internetdings gestoßen, und zwar context.reverso.net. Und das ist ein Übersetzungsdings, wo man bestimmte Begriffe aus dem Kontext von manchmal wirklich von irgendwelchen Büchern oder sowas gezeigt kriegt, damit man also auch eine gute Idee entwickeln kann, wie das so gebraucht wird und nicht einfach so, wenn du weißt, in Google Translator oder Leo oder so nimmst und einfach nur einzelnes Wort googelst, dann hast du ja oft eben genau das, dass es zwar 1:1 übersetzt schon das bringt, aber das ist eigentlich im Englischen gar nicht das meint, was du denkst, dass es meint. Und da ist dieses Ding, hat mir sehr gut gefallen, ja.
Ja, cool, muss ich mal gucken. Ach, es gibt ja schon wahnsinnig tolle Tools, muss man ja auch ganz klar sagen.
Definitiv, ja, das stimmt. Ja. Aber nun gut, wir müssen ja nicht übersetzen, also zumindest nicht in Englisch, höchstens, wenn wir vielleicht die eine oder andere fremdsprachliche oder halbfremdsprachliche Zeile mal in eins unserer Manuskripte so reinpacken wollen, um das Lokalkolorit aufzufangen. Das ist ja auch der Grund, warum ich auf Reverso da gekommen bin, weil ich ja gerade mit Spanisch so ein bisschen unterwegs war und bin. Und da hat es mir viel geholfen, kann ich nicht anders sagen.
Ah, das ist ja lustig. Ich habe nämlich jetzt gerade in meinem aktuellen Buch, das ich gerade schreibe, da hat die Protagonistin, die wollte ich eigentlich Dänisch fluchen lassen. Und das, also,
ach stimmt, also ich erinnere mich, dass du irgendwann mal den Aufruf gestartet hattest.
Hatte ich den Aufruf gestartet und habe ich dann auch wirklich, also wahnsinnig tolle Flüche von Muttersprachlern und sowas auch bekommen. Und dann wollte ich die jetzt mal so einbauen und dann habe ich es dann aber nicht gemacht, weil es einfach echt, also ich hätte es jetzt, also im Kontext hätte ich es dann einfach echt schwierig erklären müssen nur und das war dann irgendwie, dann habe ich mir gedacht, na okay, ist egal. Okay. Aber ja, vielleicht, was.
Machst du eine Unterseite bei dir auf der Website auf, so nach dem Motto, und wenn die Protagonistin geflucht hätte, dann hätte sie so geflucht.
Ja. Richtig, genau, stimmt, das könnte ich eigentlich, oh? das ist eigentlich eine sehr schöne Idee.
Oder Newsletter. Mensch,
ja.
Nicht schlecht. Das wäre doch was, richtig. Ja. Was sie schon immer über dänische Flüche wissen wollten. Ist doch cool. Ja. Das wäre doch mal so.
Und da bringe ich
so
die Leute so dermaßen auf den, ja, aber so auf den völlig falschen, auf den falschen, wie sagt man, auf die falsche Fährte. Weil es hat ja, also dieses Buch hat wirklich nichts mit Dänemark zu tun, auch nichts mit Dänen. Und also insofern. Aber egal. Aber das wäre sehr schön. Aber da hätte ich, stimmt, da könnte ich zukünftig, wenn ich, also weil sie hat nämlich, inzwischen müsste sie, naja, egal, es wird zu weit führen, wenn ich jetzt noch sage, dass sie jetzt eigentlich eher was auf Thai sagen müsste.
Okay.
Weil, sagen wir mal, sie ist also einfach sehr kosmopolitisch und sie war sehr, ist sehr viel in der Welt rumgekommen und ist auch so ein bisschen so ein Sprachgenie.
Okay.
Aber ich habe dann auch Abstand davon genommen, sie irgendwie auf Thai fluchen zu lassen oder sowas, weil da hätte ich jetzt auch niemanden gewusst, den ich hätte fragen können. Wobei wahrscheinlich, wenn ich mal auf Facebook irgendwie in die Runde geschrien hätte, garantiert hätte es da auch irgendwelche Thai-Experten gegeben.
Richtig. Ja. Du weißt ja, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt.
Ja,
und schon hast du die Flüche.
Schon ist man mit dem Papst verwandt, ja. was sag mal, was ist denn jetzt dein zweiter Tipp für
also,
die Corona-Krise?
Also, mein zweiter Tipp nennt sich Liebe reicht doch erstmal von Mia Leoni.
Ah, das habe ich auch gelesen.
Und ich muss wirklich ja. sagen, das ist wieder, also das, ja, das Ding gefällt mir einfach deswegen so gut, weil es nicht einfach bloß Heititei und alles ist bunt und alles ist flach und so irgendwie ist. Ich lese das und kann es hinterher vergessen oder so, sondern weil es tatsächlich auch noch in der Story wirklich was drin hat. Da ist auch Fleisch dran, finde ich. Ja? Oder wie siehst du das?
Ja, 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 auf jeden Fall. Also es war auch also ein relativ überraschender Twist dann ja. und das fand ich dann eben auch sehr, sehr interessant. Also das war jetzt ein Thema, das war, also klar, was mich aus ganz anderen Gründen auch schon sehr intensiv beschäftigt hat. Mhm. Das fand ich dann eben mal interessant, wie sie das aufbereitet hat. Ja, doch, ja. auf jeden Fall.
Also wir sagen natürlich jetzt nicht, was der Twist ist, aber ich erzähle noch ganz klein bisschen zum Hintergrund. Also in diesem Fall habe ich rechtzeitig jetzt noch gegoogelt. Die Protagonistin heißt Juli und ist so eine ewige Studentin, nennen wir es mal. Also sie hat eigentlich mehr Spaß an dem Student Life als an dem Student sein. Dementsprechend, naja, ist das alles irgendwie gerade nicht so günstig, dass sie Punkt 1 aus ihrer WG rausgeflogen ist, weil sie wohl, ich weiß nicht, so eine ziemliche Schlampe im Sinne von, sie lässt viel liegen und sie vergisst Sachen und sonst wie was in der Richtung ist und dementsprechend dann also zu ihrer Freundin gezogen ist, die aber auch sagte, ich brauche jetzt mal auch wieder mein Zimmer für mich. Und sie also nun erstens vor die vor das Problem gestellt wird, besorg dir mal eine Bleibe und ihr dann zusätzlich noch ihre Eltern, die schon durchaus, sagen wir mal, eher so unser Alter, würde ich mal sagen, fast haben, freudig eröffnen, dass sie nochmal Schwester wird, weil die nochmal ein Kind angesetzt haben und dementsprechend sie jetzt also auch nicht mehr unterstützen können, wobei die beiden leider nicht wissen, dass Juli ihnen nie so richtig gesagt hat, wie weit oder wie eben nicht weit sie in dem Studium überhaupt ist.
Ja, ja.
Naja, also auf jeden Fall, die Gesamtsituation ist eher angespannt und in der befindet sie sich nun und findet tatsächlich ein WG-Zimmer, wo man sagen kann, what? Was ist denn hier falsch? Insofern, als dass das also irgendwie eine mehr oder weniger Villa ist, wo sie ein super großes und toll ausgestattetes Zimmer hat. Zwei eigentlich ziemlich coole Mitbewohner, die aber irgendwie, also je länger sie da dann in der WG ist, irgendwie ein Geheimnis zu haben scheinen, wo man nie so richtig sich vorstellen kann, sind es jetzt eigentlich vielleicht doch die Axtmörder oder sind die zusammen oder was ist denn das? Und also schon alleine der erste Teil dieser Geschichte, der ja so locker flockig anfängt, geht da mal langsam so ein bisschen in diese und das ist alles irgendwie so undefinierbar, sodass man natürlich auch immer Bock hat, weiterzulesen. Und dann geht's irgendwann wirklich in die Richtung, dass man sagt, das Leben kann nicht nur immer rosarot sein, aber stellt sie sich jetzt dann dieser Herausforderung oder nicht? Und dazu werde ich jetzt auch mal weiter nichts sagen, weil Leute, von mir klares Daumen hoch, solltet ihr euch durchaus mal reinziehen. Mia wird sich bestimmt freuen. Und ich muss mal wirklich sagen, es ist seit langem mal wieder eine Geschichte gewesen, bei der ich aus diversen verschiedenen Gründen, aber relativ durchgängig durch das gesamte Buch immer mal wieder ein Tränchen im Auge hatte. Und ja, gut, ich bin sentimentaler Mensch, aber das finde ich gut. Kann man
ja, das finde ich auch schön. Ich finde das also ein Buch, das einen zu Emotionen, welcher Art auch immer, führt, ist sowieso immer gut. Also es sei denn, man ist, also was ich nicht schön finde, wenn ein Buch einen so wütend macht, weil es so schlecht ist, ja, dann das, die meine ich jetzt nicht,
das diese hatten Emotionen, wir ja schon mal.
Aber wenn man so richtig, ja, aber wenn man so richtig mitfiebern kann und mitgehen kann und mit lachen und mit weinen und auch meinetwegen auch den Bösewicht hassen kann oder solche Sachen, das finde ich immer ganz großartig. Also das ist, also wenn so wirklich echte Gefühle beim Leser erzeugt werden. Mhm. Das ist großartig. Ja.
Und wo wir schon mal bei echten und großen Gefühlen irgendwie sind, meine ich mich erinnern zu können, dass du mir schon gesagt hast, um welches weitere Buch es sich bei dir noch handelt, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen zwei Empfehlungen von anderen und jeweils eins von uns. Da muss ich jetzt auch sagen, ich habe es ja auch gelesen, das mit den Gefühlen hast du auch wunderbar hingekriegt da. Aber jetzt darfst du.
Ja, jetzt darf ich. Das ist natürlich, eigentlich wäre es schöner, wenn du es erzählen würdest, weil das ist, es fällt einem natürlich, also weiß nicht, ob es wie es dir geht, aber mir fällt es dann schon schwer, so über die eigenen Sachen so zu reden, ohne dass man gleich irgendwie in Gefahr läuft, total werblich zu klingen. Aber ich habe mir gedacht, also weil ab und zu wird man dann ja gefragt, ach, ich habe noch gar nichts von dir gelesen und wenn ich jetzt nur ein einziges Buch lesen wollte oder womit soll ich denn anfangen und hin und her und dann sage ich in letzter Zeit eigentlich immer nur, wenn du überhaupt nur ein einziges Buch von mir lesen möchtest, dann lies bitte Robin High in the Sky. Mhm. Ja, und das ist ein Buch, das liegt mir wirklich wahnsinnig am Herzen. Das war in der Entstehungsgeschichte eine totale, also das war wirklich eine, wie soll ich sagen, eine Risikoschwangerschaft, ja. Es war komplett anders konzipiert. Es sollte eigentlich irgendwie nur so ein kleines Sequel werden für irgendwie diese San Francisco Millionaires Club Reihe und es hat einfach natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Weil das hat sowas von nicht funktioniert.
Nee, es hat einfach sowas von, also ich meine, es fing schon damit an, dass ich überhaupt keinen Millionär hatte, ja, das war schon mal das Grundproblem, was echt schwierig ist für einen Millionärsroman was einfach total doof ist und ja, es war dann eben auch kein sexy Millionär, sondern der Mann in dem Buch, Sky, ist eher ein abgebrannter Gutmensch, er ist Entwicklungshelfer und seine kleine Menschenrechtsorganisation ist also wirklich dramatisch den Bach runtergegangen in Äthiopien. Also unverschuldet, er ist also nicht seine Schuld gewesen. Er war vielleicht einfach da ein bisschen naiv, wie er da ins Werk gegangen ist. Also sein ganzes Lebenswerk, was er, alle Energie, die er da reingesteckt hat, ist wirklich den Bach runter, vor die Hunde, wie auch immer man es formulieren will. Und er ist irgendwie jetzt Mitte 30, Anfang Mitte 30 und ist komplett abgebrannt und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei seiner betagten Großmutter in San Francisco wieder unter zu kriechen. Ja? Also wirklich komplett mittellos und abgebrannt. Das ist also jetzt so seine Vorgeschichte. Und ihre Vorgeschichte ist auch nicht viel besser. Sie ist zwar tatsächlich recht wohlhabend und wahrscheinlich ist sie vielleicht auch eine Einkommensmillionärin. Ich weiß es nicht so genau, habe ich nicht so definiert. Sie ist so eine, Robin ist so eine ganz krasse, taffe Wirtschaftsanwältin, die also wirklich so in der Top-Anwaltselite in Großbritannien unterwegs ist und die ganzen Wirtschaftsbonzen da vertritt und wahrscheinlich einfach für die wahnsinnig viel Kohle sichert und sich dann eben auch. Und naja, und sie hat dann das Pech, dass sie eine Art, wie soll man sagen, Heiratsschwindler ist noch wahrscheinlich nett formuliert, auf den Leim gegangen ist. Aber es, also das ist so ein Typ, den sie heiraten wollte, der sich dann zwei Tage vor der Hochzeit als wirklich riesengroßer Hochstapler herausgestellt hat. Und es ist alles so krass, dass sie ihn sogar anzeigt und dafür sorgt, dass er verhaftet wird und in den Knast kommt, in Urhaft. Also es ist wirklich nicht so richtig schön und ist auch natürlich wahnsinnig schlecht fürs Geschäft, weil wie kann es sein, dass so eine taffe, coole Wirtschaftsanwältin sich von so einem Hochstapler so einwickeln lässt? Ja, das ist einfach nicht richtig gut. Das heißt, sie wird sozusagen von ihrem Job freigestellt und man rät ihr, sich doch mal ein bisschen ins Privatleben zurückzuziehen, was ihr jetzt auch nicht so richtig leicht fällt. Und sie geht dann auch nach San Francisco, da ist ihr Bruder nämlich. und schlüpft bei dem erstmal unter und das läuft auch nicht so richtig gut, weil es ihr kleiner Bruder ist und da ein bisschen geschwisterliche Rivalität herrscht und der Bruder ist auch Anwalt und der macht jetzt hier große Karriere und sie darf jetzt nichts mehr machen und ist alles irgendwie fürchterlich und sie sucht sich dann eine andere Bleibe und lernt dort auf relativ spektakuläre Art und Weise Sky kennen und also die beiden landen gemeinsam unfreiwillig in einer Wohnung und so weit, so witzig, ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist noch ein recht flockiger Einstieg gewesen und also wirklich sehr unterschiedliche Figuren und passen überhaupt nicht zusammen auf den ersten Blick und freunden sich dann aber an und stellen dann im Laufe der Zeit fest, dass sie ganz überraschende Gemeinsamkeiten haben und dass es auch ganz erstaunliche Parallelen in ihrer Vergangenheit gab und ja, erleben dann wirklich eine ziemlich krasse Achterbahnfahrt, nicht nur der Gefühle, sondern auch der Umstände.
Das kann ich bestätigen.
Was das Schicksal und die bösartige Autorin für sie so zu bieten hatte. Und ja, also hat mich wirklich auch sehr, sehr mitgenommen, dieses Buch zu schreiben, aus vielen Gründen. Und bin aber nach wie vor total glücklich damit. Da ist wirklich alles drin, glaube ich. Ich glaube, da ist wirklich so ziemlich alles drin, was man so in ein Buch reinpacken kann. Es ist also Drama, es ist auch zum Teil wirklich witzig, es sind ganz große Gefühle drin und es sind auch wirklich ein paar sehr ernste Themen drin und ja, also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr nur ein einziges Buch von mir lesen wollt, nur ein einziges, dann liest dieses.
Ja, ich könnte mir vorstellen,
liest dieses. Ja. Gott, ich bin im Schreiben, bin ich besser als im Reden. Ich sag's immer nur. Ich kann besser schreiben als sprechen.
Ja, richtig. Man könnte meinen, just du bist saying. Schon mit dem Stift in der Hand geboren worden, ja.
Ja, nee, handschriftlich kann ich auch nicht gut schreiben. Ich kann tippen, sagen wir es mal so, ich kann tippen. Tippen kann ich richtig gut, aber
du bist eine Tippse.
Sprechen, ich bin eine Tippse, ich bin eine 1A-Tippse. Ich kann nicht gut sprechen und ich kann nicht gut mit der Hand schreiben, aber ich kann ziemlich gut tippen. Sagen wir mal in aller Bescheidenheit.
Frau Müller, bitte zum Diktat.
Richtig, genau. Ja, also das ist mein kleiner, bescheidener, unbescheidener Lesetipp von mir selbst. Und es macht wirklich, also es ist was fürs Herz. Also wenn ihr damit durch seid, kann euch auch erstmal kein Corona mehr schrecken. Kurzfristig jedenfalls.
Ja, richtig, genau. Das wirkt ein bisschen nach, stimmt. Durchaus, ja. Kann man nicht anders sagen.
Nein.
Ja.
Und ja, und jetzt bin ich ja sehr gespannt, weil ich weiß nämlich nicht, welches Buch von deinen Werken du uns jetzt vorstellst und ans Herz legst und ich bin gespannt, ob ich es schon gelesen habe oder nicht.
Das kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen, weil ich habe so ein bisschen den Überblick über die Verkäufe verloren, weil glücklicherweise sind da mehr als 5 verkauft worden von. Ja, also ist tatsächlich, ich habe hin und her überlegt und habe mich jetzt letztendlich, also es gibt 2 Bücher, eins von meiner dunkleren Seite, die ich schon ziemlich im Herzen habe, und eins eben von meiner bunten, und da gibt's ja momentan nur eins. Und weil wir ja nun mit den Umständen hier außenrum schon genug zu tun haben, wollte ich uns jetzt nicht mit einem Social Media Krimi irgendwie vielleicht noch ein schlechtes Gefühl verschaffen. Nee, deswegen dachte ich mir also doch wieder was locker Flockiges. Allerdings in Italien, ja, wobei Ansteckungsrisiko ist gering. Vielleicht. Was wohl?
Das E-Book mal desinfizieren, ja. Nein, also ich wollte nur sagen, juhu, ich habe es gelesen und das ist, okay. Ich freu mich sehr, dass du dieses Buch gewählt hast. Das ist eine sehr gute Wahl, ja.
Okay.
Und also, ich sage nur Grobi.
Ja, also um es nochmal jetzt von vorne aufzuziehen, es handelt sich tatsächlich um Wer will schon eine Null von Christine Corbeau. Das ist ja mein Pseudonym für die romantischen Komödien. Und der Witz ist natürlich auch, dass ja die ganze Geschichte eigentlich unter ja, deiner Geburtshilfe und der von Laura irgendwie entstanden ist. Und der Witz ist, dass in diesem Buch tatsächlich ja auch von einem gewissen Blogartikel die Rede ist, den man vielleicht in etwas abgemilderter Form durchaus auf deinem, ich weiß nicht, ob es den da immer noch gibt, aber früher auf deinem Blog lesen konnte. Die Inflation der Null.
Immer noch.
Ja,
ach so, ja,
richtig.
Ja, den gibt's immer noch.
Genau, richtig. Also, Hintergrund ist tatsächlich eben gewesen, dass wir uns zu dritt bei Facebook abends mal über den Umstand unterhalten haben, dass es ja oft, also gerade in diesem Romance-Bereich, wirklich bloß noch so um höher, schneller weitergeht, im Sinne von, es müssen noch mehr Sixpacks auf dem Cover sein und es müssen noch viel mehr Nullen auf dem Konto des Love Interest sein. Und da waren wir alle eigentlich irgendwie so einer Meinung, dass das irgendwie darum kann es doch nicht gehen, dass es nur diese äußeren Dinger sind, die letztendlich so ein Buch erfolgreich machen. Und daraus ist bei mir dann doch tatsächlich plötzlich so eine Idee entstanden, wenn also eine Autorin mal so etwas selber fühlen würde und darauf basierend einen ziemlich geharnischten Blogartikel auf ihrer eigenen Seite verfassen würde, der dadurch natürlich ein Großteil ihrer eigenen Klientel gelinde gesagt verunglimpft. Ja, was passiert denn dann? Ja, da könnte natürlich passieren, dass sie von ihrem Verleger rausgeschmissen wird. Ihr geht's allerdings ein kleines bisschen besser, denkt zumindest der Verleger, indem er sie nicht rausschmeißt, sondern in einen Urlaub schickt. Es geht ihr deswegen nur so ein bisschen besser, weil es ausgerechnet ins Land ihrer Vorväter geht. Auch wenn man nun denken könnte, dass Italien für eine Tochter zweier Italiener doch eigentlich so Heimspiel ist. Es ist aber tatsächlich so, dass nun ausgerechnet die Agatha, um die es da geht, ja, mit Italien ein Problem hat, weil der Vater, der für sie immer so dieses italienische Lebensgefühl dargestellt hat, sie einfach mal sang- und klanglos, also nicht nur sie, sondern die ganze Familie, einfach sang- und klanglos verlassen hat. Und ja, die Mutter auf der anderen Seite aber von Italien nie lassen konnte und deswegen Urlaube immer nur da stattgefunden haben. Und Agatha kann also mit Italien irgendwie so gar nichts anfangen und hat also auch ihre Sprachkenntnisse ziemlich einschlafen lassen und so weiter und so fort. Und deswegen ist jetzt für sie so die Ansage, juhu, es geht nach Italien und auch noch nach Apulien, was also quasi der Sporn und der Absatz des italienischen Stiefels sind. Also quasi für italienische Verhältnisse der Arsch der Welt. Ja, deswegen hat sie da eigentlich schon so ein paar gedankliche Probleme, da hinzusollen, aber nun, ja, ist es klar, ehe man sich rausschmeißen lässt, wenn man dann schon in der glücklichen Lage ist, einen Urlaub gesponsert zu kriegen, nimmt man den natürlich an. Naja, im Verlaufe dieser ganzen Anreise schon alleine fällt sie von einer skurrilen Situation in die nächste, denn ich habe also tatsächlich bei dieser Geschichte und eigentlich auch bei allen, die jetzt noch so folgen werden, wirklich viel Spaß daran, mir irgendwas möglichst Abwegiges vorzustellen oder tatsächlich eine im Ansatz vielleicht mal selbst erlebte, irgendwie seltsame Situationen noch ein bisschen zu potenzieren, um dann meine Protagonistin da reinzuschmeißen und zu sehen, was sie draus macht. Und deswegen ist also, ja, du sagtest vorhin Grobi. Grobi ist tatsächlich, sie gibt ja ihren Dingen gerne Namen. Und deswegen ist also der Name, den sie ihrem Mietwagen gibt, Programm. Denn sie kriegt ausgerechnet, weil nun ihr eigentliches Mietfahrzeug nicht greifbar ist, einen knallorangefarbenen Porsche Cayenne, der für eine doch relativ erdnah gebaute Frau quasi ja so ist wie der Mount Everest, um ihn zu besteigen, um da überhaupt reinzukommen. Und
erdnah gebaute Frau, das ist jetzt Entschuldigung, wenn ich dich, darf ich das, ist erdnah gebaute Frau.
Das ist eine Formulierung, die nicht von mir ist.
Ach so, ja, das sagen sie dann alle. Erdnah gebaute Frau. Was für ein Spaßvogel war das?
Es war eine Frau, tatsächlich.
Es war eine Frau.
Die das von sich selber sagte. Ja, also ich bin, deswegen glaub ich,
auch
dachte
eine Erdnah gebaut vor. Okay, sehr schön. Nein, ich habe, okay.
Aber man kann sich doch direkt was drunter vorstellen. Oder?
Absolut, ich fühle mich auch gleich angesprochen.
Super. Ja, also tatsächlich haben wir erstmal schon alleine, ja.
Entschuldigung.
Wir haben schon alleine also die eine oder andere skurrile Situation auf der Anfahrt. Und wenn sie dann ankommt, ist es natürlich so, dass sie da auf den einen oder anderen Typen trifft. Nur hat sie, und das muss man jetzt auch dazu sagen, eigentlich mit Typen gerade auch wieder nicht so richtig was am Hut. Ist ja eigentlich so der Klassiker. Ja, das klassische Szenario, du hast gerade den Kopf mit ganz anderen Sachen voll und hast eigentlich eine Baustelle an einer bestimmten Stelle, und genau da haut das Leben wieder rein, indem sie selber also gerade mit ihrem Noch-Ehemann ziemlich zu kämpfen hat und eigentlich dabei ist, irgendwie in Richtung Scheidung zu gehen, und er ihr da ziemlich das Leben schwer macht, und nun trifft sie ausgerechnet auf zwei andere Typen. Und der eine ist so, naja, im Prinzip so, wie man sich so einen typischen italienischen Lebemann halt vorstellt. Ziemlich laut, manchmal ein bisschen daneben, weiß aber, sagen wir mal, das Leben zu genießen und schafft es irgendwie auch tatsächlich, sie da so ein bisschen wieder ankommen zu lassen. Und der andere ist ein Typ, der eigentlich nie so richtig greifbar ist irgendwie, weder für sie noch, denke ich mal, so für die lesende Person, weil er eigentlich immer nur in Widersprüchen ist. Also so einerseits drückt er sich total gewählt aus, kann dann aber auch, ausfällig nicht werden, aber eben auch den einen oder anderen Begriff wählen, der dann wieder zu diesem Gewähltausdrücken überhaupt nicht passt, ist immer irgendwie in einer Art und Weise gekleidet, dass sie eher an eine Verhüllung denkt. Auf der anderen Seite macht aber auch wieder den Eindruck, dass er weiß, was er will, und sie fühlt sich auch immer so ein kleines bisschen zu ihm hingezogen. Vielleicht, weil er so unergründlich ist. Vielleicht aber auch eben, weil er der komplette Gegenentwurf zu dem anderen lauten Typen ist. Naja, und nun wird sie also immer zwischen diesen beiden hin und her getrieben. Und tatsächlich wird sich einer zu guter Letzt als die Null rausstellen, die nun wirklich keiner will. Und der andere durchaus als jemand, mit dem man gerne sein Leben verbringen möchte.
Ach ja, so ist es. Finde ich auch sehr, sehr schön.
Mhm. Ja, gut, das freut mich. Das
hast du sehr schön gelöst. Ich war ja wirklich sehr gespannt, was du aus dieser Idee machst, aus dieser grundsätzlichen. Mhm. Und ich finde, das hast du wirklich super hingekriegt. Ich habe mich blendend amüsiert. Teilweise habe ich wirklich schallend gelacht. vor allen Dingen, weil du ja, also du hast einfach auch die Perspektive der Agatha. Also du hast die schon, also wenn ich jetzt sage, du hast sie verinnerlicht, klingt das jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber du bist schon sehr schön in sie sozusagen hineingeschlüpft. Das hört sich jetzt doch blöder an.
Das wird nicht besser.
Ja. Nein, also du hast einfach wirklich diese Perspektive dieser, also auch ziemlich überdrehten, die mit dem so wahnsinnig geilen Namen, Agatha Finocchio Schröder.
Ja.
Allein schon der Name ist schon, der ist schon großartig. Ja, und vor allen Dingen Kenner der Sprache können ja den doppeldeutigen Witz dann auch nochmal richtig raushören. Dazu sage ich jetzt auch nichts mehr.
Nee, richtig, genau.
Egal, es ist jedenfalls, ich habe mich prächtig amüsiert, und kann ich nur weiterempfehlen, ein super Buch, Frau Corbeau.
Ja, ich habe auch wirklich viel Spaß dabei gehabt, es zu schreiben, und ich lese es komischerweise, es ist oft so, oder nicht so häufig so, dass ich meine eigenen Bücher nochmal öfter als vielleicht einmal oder zu irgendwelchen Lesungen nochmal mir vornehme. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Ding könnte ich mir immer wieder vornehmen. Der Witz ist auch, dass ich es mir tatsächlich geleistet habe, dieses Buch als Hörbuch produzieren zu lassen. Und ich finde auch die Lisa Boos, die es für die Hörbuch von Manufaktur eingelesen hat, hat es auch wunderbar interpretiert, wenn auch ganz anders, als ich es jetzt persönlich zum Beispiel gemacht hätte. Aber ich höre ihr unheimlich gerne zu. Und da es dieses Ding ja auch zum Beispiel bei Spotify, Deezer und sonst wie was irgendwie gibt, wenn man da ein Abo hat, könnte man durchaus auf die Idee kommen, sich das einfach mal reinzuziehen. Ich würde mich auch freuen.
Ja, das ist ein guter Tipp, stimmt. Ich stehe ja total auf Hörbücher, das werde ich dann also auch mal demnächst machen. Es ist ja auf all den einschlägigen Plattformen, sicherlich auch auf Audible, oder?
Ja, auf Audible. Ja, ja. Kannst du es auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du es da streamen und eben kaufen könntest oder ob nur...
Ja, ich habe ja auch mein Abo, also insofern, da das kriege ich hin, das schaffe ich. Das ist also sehr prima. Gut, werde ich mir jetzt als nächstes dann hörbuchmäßig reinhören. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Das muss ich jetzt dazu sagen, ist tatsächlich eins der wenigen Themen, um jetzt mal wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen, die mich im Homeoffice jetzt etwas einschränken, weil mir fehlt die Zeit, in der ich hin und her fahre. Ich habe ewig schon kein Podcast mehr durchgehört, geschweige denn, dass ich mal irgendwie irgendein Hörbuch gehört hätte. Ja, weil ich gehe morgens ja im Prinzip vom Frühstückstisch Treppe hoch und bin direkt am Arbeiten. Und abends bin ich dann ja auch direkt zu Hause und fange an den Manuskripten weiterzuarbeiten. Ja. Da ist nichts mehr mit so auf dem Weg mal schnell noch was hören oder so.
Siehst du, da habe ich ja auch den großen Vorteil, weil auch da hat sich bei mir nichts geändert, weil ich ja jeden Tag nach wie vor reichlich mit dem Hund unterwegs bin. Und ich habe ja schon immer beim Gassigehen Podcasts und Hörbücher gehört und das mache ich auch immer noch. Gestern habe ich übrigens auch 3 Stunden gebügelt, da habe ich auch eins.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Das war also da bin ich sehr froh. Das ist auch wirklich sehr schön. Ich habe auch kürzlich einen Blogartikel dazu geschrieben, dass man hören ist auch sehr gut gegen Corona-Panik, finde ich. Also
ja, vor allen Dingen, wenn du einfach mal irgendwas hörst, was nicht mit irgendwelchen statistischen Zahlen zu tun hat. Ja, die kriegt man ja schon eben häufig genug und sicherlich auch zu Recht um die Ohren gehauen und man sollte sich auch in den richtigen Medien darüber informieren, um nicht irgendwelchen Scharlatanen oder halbgaren Behauptungen irgendwie auf den Leim zu gehen, aber irgendwann muss auch mal gut sein und dann darf man sich auch mal was gönnen.
Absolut, also man muss sich sogar was gönnen, also allein glaube ich für die Psychogesundheit schon essentiell, weil sonst wird man ja verrückt, also das geht ja auch gar nicht. Das hält ja kein Mensch aus, so diesen Dauerpanikzustand und damit ist auch niemandem geholfen, wenn man sich da so rein ergibt in die Panik.
Ja, definitiv nicht. Ja. Ja, Mensch, damit wären wir relativ geschmeidig in einer Stunde durch. Und insofern können wir jetzt dann einfach schon mal langsam wieder die Absage machen. Uns wurde ja relativ häufig gesagt, dass wir so bestimmte Sachen, die man üblicherweise in einem Podcast macht, nicht tun. Insofern werden wir das jetzt einfach mal tun. Liebe Leute, wenn ihr das, was ihr hier hört, mögt, dann gebt uns gerne mal, das geht allerdings nur bei iTunes, 5 Sterne. Ja, und da drunter geht's zwar grundsätzlich auch, aber wir wissen ja, alles, was nicht 5 Sterne sind, nutzt meistens nichts. Ja, ihr dürft uns auch gerne anschreiben, dürft irgendwelche Sachen kommentieren. Wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.